Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur allerersten Folge des neuen Podcasts der Wirtschaft der Rheinzeitung. Mein Name ist Robin Lindner und ich bin Ihr Podcast-Host heute für diese allererste Folge. Und heute habe ich direkt für Sie ein knaller Thema mitgebracht, nämlich KI. Das ist im Moment in aller Munde und wird auch schon fleißig benutzt. Und um das Thema so ein bisschen zu erörtern, habe ich mir auch eine hochkarätige Unterstützung geholt. Und hier am Pult mit mir steht jetzt Clemens Hellmann. Er ist Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und außerdem gewerblichen Rechtsschutz. Erstmal hallo und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Hellmann.
Ja, hallo, sehr gerne.
Also wir wollen heute so ein bisschen über das Thema KI sprechen und ich hatte es anfangs schon gesagt, es wird schon fleißig genutzt, ob jetzt zum Erstellen von Texten oder Bildern, aber hier und da gibt es ja durchaus auch rechtliche Aspekte, die noch gar nicht so auf dem Schirm sind, bei den meisten oder bei vielen. Und zum einen wollen wir die heute mal genauer unter die Lupe nehmen, aber wir wollen auch so ein bisschen allgemein schauen, was kann KI bereits und was kommt da noch auf uns zu. Ich würde ganz gern mit einem kleinen historischen Abriss starten, bevor wir ins Thema einsteigen. Die Grundlagen für die KI, wie wir sie heute kennen, wurden schon sehr früh gelegt, und zwar Mitte der 30er Jahre durch die Turing-Maschine, entwickelt von Mathematiker Alan Turing, die sozusagen die Grundlage war für die Tatsache, dass Maschinen auch zukünftig kognitive Prozesse übernehmen können. Natürlich damals noch in einer ganz anderen Form. Aber das Ganze entwickelte sich über die Jahrzehnte, Mitte der 60er dann mit Eliza, der erste Chatbot, der also so ein bisschen vorgeskriptete Antworten geben konnte. Und dann in den 90ern der erste Schachweltmeister aus der Maschine, entwickelt damals von der Firma IBM. Jetzt sind wir nochmal knapp 25 Jahre weiter, 26 Jahre. Und mit OpenAI und von denen entwickelten ChatGPT gibt es jetzt auch Werkzeug für die breite Masse. Und ich glaube, so ziemlich jeder von uns hatte schon mal irgendwie so seine Finger da dran und hat das zumindest mal ausprobiert. Vielleicht können wir erstmal mit einer kleinen Begriffserläuterung starten. Also wir sprechen jetzt hier allgemein immer so ein bisschen von KI, aber im Vorgespräch haben Sie mir auch schon gesagt, Herr Hellmann, da muss man schon unterscheiden. Und die Unterscheidung ist gar nicht so unwichtig. Können Sie das gerade einmal für alle erklären?
Zunächst ist zu unterscheiden zwischen dem maschinellen Lernen und der tatsächlichen künstlichen Intelligenz. Das maschinelle Lernen ist also eine Vorstufe letztlich, bei der der Maschine beigebracht wird anhand von Vorgaben und Aufgaben, dass also Ergebnisse erzielt werden durch Identifizieren von Mustern und dann anhand der Algorithmen, die vorher vorgegeben werden müssen, entsprechende Modelle geschaffen werden. Das ist also der reine Vorgang des maschinellen Lernens. Mhm. Und dieses maschinelle Lernen wird eingesetzt letztlich für eine künstliche Intelligenz. Die wird definiert von dem noch kommenden Artificial Intelligence Act als Software, die mit einer oder mehreren Techniken und Konzepten entwickelt worden ist und im Hinblick auf eine Reihe von Zielen, die vom Menschen festgelegt werden, Ergebnisse wie Inhalte, Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen hervorbringen kann, die das Umfeld beeinflussen, mit dem sie interagieren.
Also üblicherweise ein bisschen sperrig formuliert.
Sperrig formuliert, aber wenn man sich das Ganze jetzt an einem Beispiel wie dem autonomen Fahren vergegenwärtigt, da hat man im Prinzip all das soweit drin. Das Auto muss also zum einen das ausführen können, was also letztlich die Straßenverkehrsordnung hergibt, muss aber dann im schlimmsten Fall auch Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, in welche Position das Auto gesteuert wird, wenn es jetzt zu einem Unfall kommt. Also ob es dann Personenschäden in Kauf nimmt oder dann doch lieber einen Fahrzeugunfall. Da sieht man eben, dass dann die Entscheidung letztlich dann einer Intelligenz zugrunde liegen muss. Und das ist dann deutlich nochmal etwas anderes als jetzt eine Eingabe bei ChatGPT zum Beispiel.
Der Intelligenz, der ich ja vorher auch gewisse Grundlagen an die Hand gegeben habe, auf deren Basis diese Intelligenz dann diese Entscheidung trifft. Ich finde das Beispiel super mit dem autonomen Fahren, weil das hat so wieder diese mitschwingenden Klassiker aus dem Ethikunterricht dabei. Ne? Also wie Sie das Beispiel auch schon, Personenschaden oder Sachschaden. Ich glaube, die Entscheidung wird noch relativ leicht fallen wahrscheinlich. Aber was ist zum Beispiel, wenn ich, egal wohin ich steuere, immer einen Personenschaden verursache? Also zum Beispiel so dieser Klassiker aus dem Ethikunterricht. Ne? Die Schiene, die sich aufteilt, auf der linken Seite ist eine Person auf den Gleisen, auf der rechten Seite sind mehrere Personen auf den Gleisen festgekettet. Das sind ja so grundsätzliche ethische Fragen und das zeigt ja auch so ein bisschen dasselbe Problem, das wir Menschen ja in solchen Entscheidungsfragen auch haben, auch dafür gibt es ja keine allgemeingültige Lösung, ne, also moralische Lösung. Wie wird das in Zukunft sein? Ich muss ja einer künstlichen Intelligenz was mitgeben.
Genau das, ja. Ja. Und das ist natürlich also auch jetzt ein Bestandteil dessen, was jetzt entsprechend von der Politik, also von dem Gesetzgeber her letztlich gesteuert werden muss, ja.
Aber dieser AI-Act, den Sie gerade zitiert haben, der ist ja jetzt erstmal aufgeschoben worden.
Genau, also der sollte eigentlich ursprünglich 2024 kommen. Das ist aber also schon nicht mehr erreichbar. Das wird also eher 2025, 2026 werden.
Woran liegt das? Warum wurde das aufgeschoben?
Differenzen in der Ausgestaltung, weil natürlich die Festsetzungen in diesem Act dann bedeutende Auswirkungen hat auf die Wirtschaft und auf die Frage der Einsatzbereiche.
Also auf der einen Seite möchte man natürlich dem technologischen Fortschritt da auch in gewissem Maßen, ne, den freien Lauf lassen und das nicht einbremsen durch Überregulierung. Auf der anderen Seite gibt es aber durchaus den Regulierungsbedarf und genau da ist man sich noch nicht einig. Wo zieht man hier die roten Linien?
Genau, weil man ja jetzt schon im Bereich des Datenschutzes die Abweichungen hat, der Anforderungen im Verhältnis jetzt von Europa zu den USA zum Beispiel. Da gibt es dann entsprechende Beschlüsse, aber weil man da eben sich nicht abhängen lassen möchte, muss man jetzt da schauen, dass man ein entsprechendes Gesetzeswerk hinbekommt, das dann also auch zwar alles berücksichtigt und dennoch der Wirtschaft da etwas Freiraum lässt, ja.
Dann dürfen wir gespannt sein, wie schnell man sich dann da einig wird. Also erfahrungsgemäß kann so ein Prozess ganz schön lange dauern. Ist in diesem Fall bei so schnell fortschreitender Entwicklung in der Technik, wie wir sie aktuell erleben, natürlich auch ein bisschen hinderlich, oder?
Ja, genau das, ja.
Fand ich ein super spannendes Beispiel mit dem autonomen Fahren. Also wir unterscheiden grundsätzlich, um das nochmal kurz zusammenzufassen, die KI, das ist die künstliche Intelligenz und die nähert sich quasi an dem zuvor geschehenen maschinellen Lernen. Das ist also zum Beispiel so ein Prozess, wie wenn ich jetzt bei ChatGPT Anfragen stelle, dann lernt der mit jeder Anfrage, mit jeder Antwort, die er generiert, mit jeder Quelle, die er bezieht, lernt er immer was Neues dazu.
Genau, also wenn man da noch ein Beispiel nimmt, das ist also hier eins mit dem sogenannten Linealdetektor. Mhm. Das war ein Lernen, das schiefgegangen ist. Da wurde im Bereich der Hautkrebsanalyse, sollte beigebracht werden, dass die Maschine entsprechend erkennen kann, wann also jetzt gefährlicher Hautkrebs vorliegt und wann es einfach nur eine Anomalie ist. Und in dem Fall hat das Gerät, hat die Maschine das allerdings so gelernt, dass anhand der Vorlagen, der Vorgaben, das Bild mit einem Lineal immer der böse Hautkrebs war und dann, sobald bei dem Austesten dann ein Bild dabei war mit Lineal, hat die Maschine dann sofort gesagt, das ist Hautkrebs, aber nicht, weil jetzt die Haut analysiert wurde, sondern erkannt wurde, dass das Lineal daneben liegt und dann muss es also entsprechend bösartig sein, ja.
Das ist ja auch so die Erfahrung, die man in den ersten Versuchen mit eigenen Prompts macht. Wenn ich da in der Formulierung so ein bisschen daneben haue und vielleicht sogar Dinge noch offen lasse, dann gibt mir die KI eine entsprechende Antwort. Wie jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel mit dem Lineal. Die KI hat gelernt zu unterscheiden, aber eben nicht anhand der entscheidenden Faktoren, sondern anhand dieses Lineals auf dem Bild. Sehr, sehr spannend und das führt uns jetzt auch schon automatisch zum Thema Einsatzgebiete. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen in den praktischen Bereich. Wir hatten jetzt das autonome Fahren, wir hatten die KI, die lernen sollte, Hautkrebs zu erkennen. Wissen Sie denn, wie der aktuelle Stand ist mit dieser Technologie? Ich meine, ich hätte da nämlich kürzlich auch noch was drüber gehört.
Da kam letztens eine Meldung, dass es also jetzt wohl gelungen sei, dass man da entsprechend die KI einsetzt, eben um Hautkrebs zu erkennen, ja.
Hat man dann das Lineal jedes Mal aufs Bild oder einfach gar nicht mehr aufs Bild gelegt?
Ich nehme an, dass Sie das entsprechend entfernt haben, ja, aus den Bildern, damit also entsprechend wirklich nur die Hautanomalie dann die Grundlage war für die Entscheidung, ja.
Aber es gibt noch viele weitere Bereiche, in denen KI aktuell oder maschinelles Lernen aktuell schon eingesetzt wird. Wenn Sie uns da einfach mal so einen groben Überblick schon mal geben können.
Naja, also zum einen geht es um Texte. Das ist also so mit in Anführungszeichen das Einfachste natürlich. Da geht es los mit den Chatbots. Ich sag mal Fluch und Segen. Ja, man ist manchmal froh, dass man überhaupt irgendeine Rückmeldung bekommt als Verbraucher, als Kunde. Aber das ist dann oftmals nur, dass es so weit geht, dass ein Stichwort erkannt wird und dann eben eine Antwort aus dem FAQ-Bereich angeboten wird, mhm, und man dann trotzdem nicht genau weiß, ob es jetzt seinen Fall berührt oder nicht. Das geht aber dann so weit, dass man also dann sogar ganze Sprachwerke letztlich generieren kann. Also jetzt im Bereich Anschreiben, Berichte,
ja,
aber auch Zusammenfassung von großen und langen Texten, oder dass man sich ja auch Verträge erstellen lassen könnte. Da gibt es natürlich dann die Problematik, dass man natürlich immer schauen muss, was bekommt man jetzt. Also
ja,
man kann dadurch zwar Arbeit sparen, aber man hat dann nicht das Ergebnis, dass man als ungelesen, ungeprüft verwenden kann, ja, sondern also da weist aber auch das Programm darauf hin, man sollte schon alles hinterfragen und wirklich überprüfen, ob das soweit für einen selbst A auch das ist, was man sich erwartet hat, oder B also auch entsprechend zutreffend ist für den Fall, den man dann die Anwendung hat. Ja.
Ich sag mal, der Otto Normalverbraucher wird im Internet, glaube ich, auf vieles hingewiesen und in der Regel wird das weggeklickt. Die wenigsten, ja, die sich AGBs wirklich genau durchlesen, bevor sie das als einverstanden markieren. Aber grundsätzlich ja, den Hinweis gibt natürlich die entsprechende Software schon, dass das kontrolliert werden muss. Die Erfahrung habe ich in der Praxis auch gemacht, also auch bei mir im Team werden ab und zu kleine Anreißertexte oder so schon mal mit Hilfe von KI im ersten Wurf, sage ich mal, erstellt. Und wenn mir sowas vorliegt, in der Regel brauche ich maximal 2 Zeilen, um zu wissen, dass das jetzt nicht aus der Feder des Kollegen stammt, sondern eben von der KI. Also diese Arbeit, die da stattfindet im textlichen Bereich, muss ja auf jeden Fall noch kontrolliert werden. Und das sind ja jetzt nun mal Dinge, die bei Fehlern keine allzu weitreichenden Folgen haben, wenn ich jetzt so einen Werbetext oder sowas formuliert habe. Aber wenn wir jetzt über Vertragswerke sprechen, das kann ja durchaus sehr schwerwiegende Folgen haben. Haben Sie da irgendwie Beispiele mitgebracht oder können aus Erfahrung sogar schon irgendwas berichten?
Naja, also natürlich ist es so, wenn ich jetzt ein Vertragswerk nehme, dann hat man im Vertrag, beginnt man mit der Präambel, wo entsprechend geregelt ist oder dargestellt werden soll, unter welchen Voraussetzungen die Parteien den Vertrag schließen wollen, was also quasi die Grundlage für dieses Vertragsverhältnis sein soll. Und da müsste man also so weite Details eben eingeben, dass man da also entsprechend eine richtige Antwort bekommt, ein Ergebnis bekommt, dann kann man es auch selbst schreiben, ja.
Ja.
Tatsächlich ist es aber so, wenn ich jetzt die Sache nicht prüfe, dann weiß ich auch nicht, ob ich da möglicherweise widersprüchliche Regelungen drin habe, die er dann also in dem einen Punkt so regelt, in dem anderen Punkt auch anders regelt. Und dann habe ich natürlich das Problem, dass ich dann bei Widerspruch keine Regelung habe, ne, de facto.
Also im Zweifelsfall könnte mir die KI auch einen Vertrag ausspucken, der im Prinzip mit seiner Erstellung schon quasi nichtig ist.
Ja, also unbrauchbar bis nichtig, ja. Das ist das eine und man erkennt das natürlich auch anhand der Formulierungen, dass auch das Wording nicht durchgehalten wird, dass man einmal vom Kunden, einmal vom Käufer spricht, obwohl das gleiche gemeint ist, oder die Ansprache mit wir und sie dann durchgeführt wird, aber auch nicht stringent. Also daran erkennt man schon. Es ist aber jetzt auch nicht anders, wenn man im Internet mal schaut, wie die AGBs lauten. Da sieht man also auch eigentlich relativ schnell, was jetzt also so eine Best-of-Mischung ist aus verschiedenen AGB, die man so gefunden hat, ja.
Also schon hier auch sehr spannendes Einsatzgebiet, auch eben mit diesem Risiko, also insbesondere bei den Texterstellungen ist auf jeden Fall das Ergebnis noch mehrfach zu überprüfen, zu kontrollieren. Die Software weist auch selbst darauf hin, man sollte es nur dann auch tun, insbesondere wenn das, was man da jetzt erstellt bekommt, auch, sage ich mal, wichtig ist. Ne? Wenn man jetzt mit dem Chatbot so ein bisschen rumspielt und einfach probiert, ist das ja völlig egal, aber wenn ich das gebrauche, also tatsächlich auch im Alltag, im Beruf, für mein Unternehmen, dann sollte das mindestens mal durch mich selber, im Idealfall zum Beispiel bei so einem Vertragswerk, auch durch einen Profi nochmal ordentlich Korrektur gelesen werden.
Ja, genau. Also das ist im Prinzip letztlich auch im Hinblick darauf, dass man ja natürlich den Vertrag für einen gewissen Einsatzzweck auch nutzen möchte, dann auch erforderlich und um die Sicherheit zu haben. Und deswegen also muss auf jeden Fall qualifiziertes Personal da sein, um das Ganze dann auch zu überprüfen, ja.
Haben Sie in der Kanzlei schon mal etwas von der KI Erstelltes vorgelegt bekommen?
Zur Prüfung jetzt im Vertragsbereich noch nicht, nein.
Okay, sind Sie froh drum?
Wir stehen auch selbst noch, ja.
Aber es wird bestimmt kommen, oder?
Man trifft möglicherweise schon jetzt eben bei besagten AGB auf Vorlagen, die dann zur Prüfung gebracht werden. Aber da ist es meistens so, dass es dann schneller geht, wenn man die selbst erstellt, als wenn man die dann mühsam von Klausel zu Klausel überprüft und dann abändert letztlich. Ja.
Okay, das heißt, Sie bekommen so eine AGB geliefert, schauen sich das an, entdecken sofort, okay, das hat eine KI geschrieben und dann setzen Sie sich hin und machen es gerade selber.
Genau, so ist es ja.
Okay, verstehe ich. Neben den Texten können wir natürlich noch weitere Einsatzgebiete aufzeigen. Was gibt es da noch?
Also man kann auch natürlich Bilder erstellen lassen. Also da kommt es auch wieder darauf an, was man der KI quasi vorgibt. Also entscheidend für die Motivauswahl, für den Stil der Bilder. Dann natürlich auch für die Ausschnitte, was gezeigt werden soll oder perspektivisch jetzt, ne, ob man eine Draufsicht hat oder jetzt von unten, von der Seite einen Gegenstand gezeigt haben möchte. Also das ist dann natürlich also eigentlich auch eine Vorgabe, die man beeinflussen kann. Was man dann nicht beeinflussen kann, meistens ist es jedenfalls, welche Quellen die KI einen dann letztlich verwenden lässt, ja. Und das ist also auch dann eins der Problemfelder, auf das wir nachher noch zu sprechen kommen im Hinblick auf das Urheberrecht, ja.
Ja, da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt. Daran anschließend, wenn wir nun Text und Bild haben, kommen wir auch in den auditiven Bereich, das Thema Musik, das Thema aber vor allem Stimmen. Es gab jetzt kürzlich erst einen Fall, da ging es um eine Synchronstimme, also einen Synchronsprecher, der verstorben ist. Und dann ging es darum, diese Stimme über KI quasi wieder zum Leben zu erwecken. Können Sie da so ein bisschen aus diesem Fall heraus vielleicht oder aus einem anderen Fall heraus etwas erzählen?
Ja, also es geht in dem Fall hauptsächlich um Persönlichkeitsrechte, weil man natürlich ein Interesse daran hätte, dass man jetzt also bestimmte bekannte Stimmen für sich und seine Zwecke nutzt, also zum Beispiel im Bereich der Werbung. Ja, da kennt man ja, oder auch im Navigationsgerät gibt es ja dann auch den Synchronsprecher von Bruce Willis, mhm, der mir jetzt da den Weg zeigt. Aber wenn es eben darum geht, dass man bekannte Stimmen gerne dann für sich nehmen möchte, müsste man ja jetzt auch einen Vertrag schließen, mhm, mit dem Stimmeninhaber. Und gleichermaßen würde man dessen Rechte verletzen, wenn man jetzt also ihn da ungefragt etwas zusammenschneiden würde und das verwenden würde. Ja. Insofern muss man da also schon sehr vorsichtig sein, was man verwendet. Es könnte ja auch zufällig sein, dass man eine Vorgabe macht und die KI würde das dann in der Stimmlage von einem vorgeben, dass man dann also entsprechend eine Berechtigungsanfrage bekommt, wenn es höflich formuliert ist, warum man jetzt da hier diese Stimme dann verwendet. Ja.
Also ich muss noch nicht mal unbedingt nach einer ganz bestimmten Stimme fragen, sondern es ist durchaus möglich, dass eine Stimme, die mir selbst zunächst gar nicht bekannt ist, aber durchaus, ein lebendes Pendant hat, woher die Stimme stammt und dann könnte der Brief reinflattern, ey, Moment mal, das ist meine Stimme in deinem Werbespot.
Wenn die Quelle, sage ich jetzt mal, so wenig ausgewählt wäre, dass man also quasi letztlich auf eine Stimme nur zurückgreifen würde, dann käme genau das zu diesem Fall, ja.
Da haben wir jetzt schon so ein bisschen die Tür aufgestoßen. Bevor wir aber in Richtung der rechtlichen Fragen gehen, auch hier noch einmal kurz vielleicht aus der Praxis heraus. Es ist ja durchaus, wenn wir nochmal an Filme denken, an Schauspiel denken, es hat jetzt schon einige Fälle gegeben, wo verstorbene Schauspieler, sage ich mal, zumindest auf der großen Leinwand wieder zum Leben erweckt wurden durch den Einsatz Animationstechnik. Das bläst ins selbe Horn. Also wie ist das hier zum Beispiel rechtlich? Ja, wurde dann beispielsweise von dem Filmstudio das vorher abgesichert mit den, weiß ich nicht, Hinterbliebenen oder so, dass das möglich ist? Wie geht man da rechtlich vor, wenn man sowas macht?
Also um sich abzusichern, müsste man mit dem Hinterbliebenen entsprechend Kontakt aufnehmen. Also in dem Fall, denke ich, war es also zum Beispiel bei Star Wars, ja, dass man da entsprechend Peter Cushing,
genau, ich, ja, das, ne? Ich hab, genau an den habe ich gedacht, ja. Ja,
dass man da also entsprechend an die Verwandten herantritt und dann darum bittet, dass man also das benutzen kann, weil es ja zwar aus einem anderen Film letztlich generiert wird, an dem man die Rechte hat, aber es wird ja neu verwendet. Man schafft ja ein neues Werk dadurch und nutzt da entsprechend seine Leistung. Und das müsste man natürlich dann sich von denen absichern lassen. Wie es jetzt genau rechtlich ausgestaltet wurde, weiß ich jetzt natürlich nicht. Es ist auch ein anderes Land gewesen, entsprechend anderes Rechtsgebiet. Insofern, also ist es natürlich eine ganz andere Rechtslage dann nochmal, ja.
Aber ich glaube, bei der aktuellen Kinolandschaft mit endlosen Fortsetzungen erfolgreicher Reihen wird uns das auf Dauer wahrscheinlich immer wieder passieren, dass bereits verstorbene Schauspieler oder bereits verstorbene Stimmgeber trotzdem noch auftauchen.
Möglicherweise kann ich in 10 Jahren mir jeden James-Bond-Film mit Sean Connery anschauen, ja?
Möglicherweise. Wer weiß, was kommt. Jetzt wollen wir so ein bisschen diesen Themenwechsel machen und gehen mal so ein bisschen tiefer in das Thema rechtliche Probleme, rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von maschinellem Lernen und KI ein. Vorhin schon mal kurz angeschnitten, insbesondere das Thema Quellen, wenn Sie hier vielleicht nochmal was tiefer einsteigen wollen.
Ja, also das Problem der Quelle ist letztlich auch das Problem des Urheberrechts, weil ich natürlich bei dem Urheberrecht immer schauen muss, wessen Werk, wenn das Ganze Werkscharakter hat, nutze ich hier und habe ich überhaupt eine Berechtigung dazu. Und üblicherweise wird mir jetzt jedenfalls bei ChatGPT nicht angezeigt, aus welcher Quelle das stammt. Und deshalb habe ich da immer das Risiko, dass wenn ich da einen längeren Text nehme oder einen kürzeren, der eben Werkqualität haben kann, dass ich dann nicht weiß, ob ich jetzt die Rechte eines Dritten verletze oder nicht. Das ist das grundlegende Problem. Das ist natürlich im Bereich der Bilder auch, weil es da nicht darum geht, dass ich das Bild 1:1 verwenden muss, um eine Rechtsverletzung zu begehen, sondern auch Ausschnitte des Bildes. Ja? Und gleichermaßen bei den Texten. Das kann natürlich sein, dass ich dann denke, naja, also das klingt jetzt hier alles nach meinem Stil, weil ich ja entsprechend die Prompts vorgegeben habe, wie ich mir das vorstelle. Aber es kann dann sein, dass ich das eben dann nicht mehr rauslese, dass ich dann quasi gestückelt 3 oder 4 Quellen habe, die dann verteilt über das ganze Werk dann sich durchziehen. Und dann habe ich natürlich also auch die Gefahr, dass ich dann dadurch halt in Anführungszeichen auffliege, ja, und entsprechend mit der Sache konfrontiert werde, ja.
Das heißt, wenn ich jetzt an die Politik der vergangenen 10, 15 Jahre zurückdenke, ist die KI leider nicht der Messias derjenigen, die eine Doktorarbeit mit etwas kopieren, der Nachhilfe schaffen wollen.
Im Gegenteil, wahrscheinlich ist die auf der anderen Seite der Überprüfung die Möglichkeit, so jetzt eben auch so weit im Register erstellt, dass man also schon sehen kann, wo jetzt auch nur bei kleinen Schnipseln etwas rausgenommen wurde. Ja.
War auch so ziemlich mit das Erste, was man mitbekommen hat, als das Thema Chatbots so aufkam, dass dann schon sich die ersten Studenten in Großbritannien aufgemacht haben, die Gegen-KI quasi zu entwickeln, also die KI, die dann wiederum einen Text überprüfen soll, auf die Tatsache, ob der jetzt von einem Menschen oder einer KI erstellt worden ist. War ja eigentlich klar, dass das kommen würde und ist auch nur richtig und wichtig. Wie weit sind wir da in diesen Technologien?
Also im Bereich der Universitäten gibt es zum Beispiel auch als Hilfe oder Unterstützung für die Studierenden, dass diese ihren Entwurf durchleuchten können bezüglich etwaiger Schwachstellen, die sie dann also letztlich nochmal überprüfen sollen, weil es da eben entsprechende Übereinstimmungen geben kann mit bekannten Werken. Das ist also auch so ein Einsatzgebiet für die Überprüfung von Plagiaten dann, ja.
Wenn wir jetzt gerade insbesondere noch auf das Thema Bilder kommen, das Thema Urheberrecht. Wir hatten im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, die Unterscheidung jetzt zwischen einem neuen Werk und eben keinem neuen Werk kann zuweilen recht schwierig sein, auch beim Einsatz von KI.
Im Hinblick auf das Urheberrecht ist es so, dass man jetzt nicht von einer Textlänge ausgehen kann, um zu einem Werk, das man selbst geschaffen hat, zu kommen. Es ist so, dass es da eben entsprechend einer menschlichen Handlung bedarf und das habe ich natürlich jetzt bei dem normalen Eingeben von 2, 3 Prompts nicht. Das heißt, wenn ich also jetzt hier einen Text bekomme, den ins Internet stelle und jemand verwendet den 1:1, habe ich da keine Rechte, die ich herleiten kann, weil ich selbst nichts geschaffen habe, kein Werk geschaffen habe. Deswegen kann der frei übernommen werden. Das ist bei Bildern im Prinzip das Gleiche. Da gibt es den bekannten Fall des Portrait Edmond de Bellamy. Das Gemälde ist geschaffen worden durch einen Algorithmus. Der hat eben ausgewertet Porträts aus verschiedenen Epochen und so die Schnittmenge war dann genau dieses Porträt und das ist versteigert worden. Letztlich könnte das aber jetzt jeder sich ausdrucken und an die Wand hängen oder verkaufen, weil das gemeinfrei ist, weil da keine Werkschaffung dahinter steckt.
Das heißt, die gerahmte Version wurde quasi versteigert als gerahmtes Bild, aber das, was zu sehen ist auf dem Bild, das kann sich jeder vervielfältigen, wie er möchte und macht da auch.
So ist es, weil da eben keine Werkschaffung ist. Das ist das Gleiche. Da gab es also ein Foto eines Affen, der quasi ein Selfie gemacht hat. Mhm. Auch das könnte man soweit jeder verwenden, weil da der Affe, der kein Mensch ist, das Bild letztlich erstellt hat und man jetzt nicht so weit gehen würde, dass der Inhaber der Kamera das Ganze so eingestellt hat, dass also dadurch jetzt ein Werk geschaffen werden könnte. Das haben wir natürlich also in dem Bereich noch nicht geregelt im Urheberrecht. Also auch da ist aus meiner Sicht, besteht da noch Regelungsbedarf, weil man mit der Eingabe der Prompts, wenn man das Ganze, sage ich jetzt mal, sehr akribisch macht, um wirklich zu einem aus seiner Sicht perfekten Bild oder Text zu kommen, nichts anderes macht, als wenn ich jetzt ein Computerprogramm verwende, mit dem ich dann Computergrafiken erstelle.
Ja, ich gebe ja etwas ein, ob ich das jetzt per Hand mache oder eben als Text. Also das darin liegt dann die Schöpfung am Ende, oder?
Aus meiner Sicht ist es so, wenn ich also überzeugt davon bin, dass ich mit Hilfe der KI etwas geschaffen habe, dass ich dann den Weg dorthin dokumentieren muss, um nachher nachweisen zu können, dass ich tatsächlich hier ein Werk geschaffen habe, ja. Mhm.
Okay, verstehe. Das heißt, man müsste die Prompteingabe auch dokumentieren entsprechend und nachweisen können, okay, das ist meine schöpferische Leistung und die KI hat das dann quasi nur noch ja, zum Leben erweckt, was ich da eingegeben habe.
Das ist also aus meiner Sicht dann erforderlich, wenn man davon ausgeht, dass man hier ein Werk geschaffen hat, ja.
Grundsätzlich ist das ja mit der Werkschaffung, historisch gesehen, im Vorgespräch hatten wir das Beispiel mit Andy Warhol, der aus einer Fotografie durch die Auflage von ein bisschen Farbe ein neues Werk geschaffen hat, ist aber am Ende doch subjektiv. Ne? Also hier wird es nach wie vor Einzelfallentscheidungen geben müssen.
Genau das. Also da wird auch sich die Frage stellen, wie technisch visiert dann die Gerichte auch sind, was dann also letztlich als ja Nutzung von Computern anfällt und was man also dann tatsächlich als menschliche Schöpfung auch nimmt. Mhm. Wenn ich jetzt also einen Text so lange verändere durch die Eingabe von Prompts oder eben teilweise eben nutze und dann weiter schreibe, dass ich sage, also das Grundgerüst ist noch erkennbar KI, aber das, was ich danach gemacht habe, das führt schon zur neuen Werkschöpfung. Das könnte auch ausreichen. Also deswegen, wenn man der Ansicht ist, dass man hier etwas Wertvolles oder ja ein Werk geschaffen hat, sollte man das auf jeden Fall dokumentieren, ja.
Dann, bevor wir weiterschreiten in Richtung Ausblick zum Ende der Folge, noch ein wichtiges Thema, nämlich das Thema Datenschutz. Das sollten wir unbedingt noch aufgreifen.
Genau, weil das in beide Richtungen geht. Also zum einen mit der Nutzung durch also Analyse-Tools, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt so entsprechend im Bereich Personalgewinnung die KI nutze und da entsprechend auslesen lasse in der Personalsoftware die Bewerbungen und dergleichen, dann weiß ich nicht, was von den Daten, die ich eingegeben habe, dann auch irgendwo gespeichert bleibt. Mhm. Ja. Und das sind ja dann personenbezogene Daten und da gibt es natürlich also auch dann die Rechte der Betroffenen. Und wenn man jetzt also entsprechend auch Unternehmensdaten nimmt, um sich da einen Jahresbericht schreiben zu lassen, sollte man natürlich auch vorsichtig sein, weil dann natürlich auch entsprechend Daten erfasst werden und das, wenn das entsprechend öffentlich genutzt wird, dann auch von Dritten ausgelesen werden kann und entsprechend dann auch bei denen als Ergebnis ausgespuckt werden kann. Deswegen geht es also darum, dass man immer vorsichtig sein muss, was man dann den vermeintlichen späteren Quellen auch dann letztlich gibt, ja.
Und gut, die KI lernt ja ne, aus dem Fundus an Anfragen und an Informationen, die man ihr zu fressen gibt sozusagen. Ja. Und das betrifft dann eben auch solche sensiblen Daten. Im Zweifelsfall, wissen wir jetzt nicht, ob das in der Praxis einfach wäre, aber im Zweifelsfall, wenn ich lang genug und tief genug grabe und ackere, spuckt sie möglicherweise auch einfach diese Daten einfach so aus.
Genau. Und da ist es im Prinzip auch wieder das Problem, dass wenn ich also da diese Daten eingebe, dass ich letztlich nicht weiß, wo die landen. Im Zweifelsfall, im Moment jedenfalls, bei den Anbietern in den USA. Und da haben wir ja entsprechend genau auch das Problem, dass wir dann mindestens die Einwilligung brauchen der jeweiligen Betroffenen. Und die hat man im Zweifelsfall nicht, wenn man eine Bewerbung zugeschickt bekommt. Ja.
Also auch hier das Thema Datenschutz, das uns jetzt schon einige Jahre umtreibt, wird nicht gerade weniger komplex durch den Einsatz von KI, sondern da kommt noch ein ganz schön großer Baum mit vielen kleinen Verästelungen dazu, der auf jeden Fall von der Gesetzgebung zu bearbeiten wäre.
Genau, also auch das ist ein Teil, der letztlich dann vom AI Act erfasst werden müsste, ja.
Auf den wir noch ein bisschen warten müssen.
Auf den wir noch warten müssen, ja.
Das bringt uns so ein bisschen auch in Richtung Ausblick. Also der Blick in die Glaskugel bleibt wahrscheinlich etwas trüb, denn einfach, weil viele Dinge sind noch so in der Schwebe und werden aktuell aufgeschoben. Aber was wäre denn schon absehbar oder zumindest, was sind entscheidende Faktoren, die für eine, sag ich mal, für alle Beteiligten positive Entwicklung in dieser Technologiefrage wichtig wären?
Also solange wir keine einheitliche Gesetzgebung haben, müssen die Gerichte mit dem arbeiten, was sie haben und dann eben den Sachverhalt subsumieren in die Gesetzestexte, die Vorlagen, die wir haben. Das ist im Datenschutzrecht genauso wie im Urheberrecht. Und dann müssen sie halt anhand der Gesetze die Entscheidungen treffen. Und dann brauchen wir hier entsprechend höchstrechtliche Entscheidungen, also sprich der BGH, müsste dann entscheiden, um dann eine Vorgabe quasi für alle zu schaffen, ja.
Ja, man möchte ja auch vermeiden, dieses dauerhafte Rumreiten auf Präzedenzentscheidungen.
Ja, vor allem, weil es ja sowohl im Urheberrecht als auch im Datenschutz natürlich gerade im Bereich jetzt der Landgerichte und der OLG-Rechtsprechung unterschiedliche Linien gibt, die also selbst im gleichen OLG-Bezirk dann auch nebeneinander herrschen. Also sprich, Landgericht Köln kann anders entscheiden als das Landgericht Düsseldorf. Ja. Solange da keine höhere Entscheidung da ist, werden die sich also da auch im Zweifelsfall nicht überzeugen lassen von dem anderen.
Das heißt, hier ist definitiv Handlungsbedarf und das auch nach Möglichkeit recht zügig.
Genau das, ja. Ja.
Okay, gibt es noch weitere Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen werden, damit wir hier alle glücklich und zufrieden mit KI arbeiten und leben werden? Also jetzt zum Beispiel aus rechtlicher Sicht hatten wir gesagt, ne, also es gibt definitiv einen Rahmen, der geschaffen werden muss. Das Thema AI Act wird sehr, sehr wichtig sein. Aber es gibt ja vielleicht auch Fragen auf der Meta-Ebene, wie wir ganz am Anfang das Beispiel hatten. Also auf welcher Basis trifft eine KI überhaupt ethische Entscheidungen? Wohin könnte die Reise hier gehen? Das scheint mir doch ein recht hohes Gefahrenpotenzial zu bergen auch.
Da ist es so, dass natürlich entsprechend Ethikrat und dergleichen befragt wird. Und es da letztlich müssen wir als Gesellschaft auf einen Nenner kommen, um eben Entscheidungen zu treffen. Ja. Weil wenn wir das Ganze jetzt mit Blick auf das Strafrecht nehmen, dann macht es keinen Unterschied, ob jetzt da ein 9-jähriges Kind überfahren wird oder ein 90-jähriger Mensch. Ja. Das Recht auf Leben haben beide. Ne. Und insofern müsste man da Entscheidungen einfach auch im Vorfeld treffen, damit es nachher eben letztlich in Anführungszeichen keine Entscheidung für die KI gibt, sondern einfach nur nach den Vorgaben das Ganze dann vollzogen wird, ja.
Also es baut nochmal zusätzlichen Druck auf die Fragen des Lebens, die wir uns schon seit jeher eigentlich stellen, die ethischen Fragen, die wahrscheinlich auch nicht zu einer voll zufriedenstellenden Lösung irgendwie kommen werden in den Gremien. Aber es baut nochmal zusätzlichen Druck auf, sich damit auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Also grundsätzlich ein sehr spannendes Thema für die Zukunft, auch für jeden Einzelnen von uns am Arbeitsplatz. Ein sehr spannendes Thema, inwiefern man das auch für seine tägliche Arbeit in der Praxis so nutzen kann. Grundsätzlich sollte es da Fragen geben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Sachen Urheberrecht mir nicht ganz sicher bin, ob jetzt das, was ich hier mit meinem KI-Tool an Bildern erzeugt habe, mich möglicherweise in Schwierigkeiten bringt. Das wäre dann aber tatsächlich auch eigentlich die ideale Aufgabe für Sie. Da würde ich zu Ihnen kommen und dann würden Sie sich das anschauen, würden sich von mir erzählen lassen, was ich da überhaupt gemacht habe, um das zu produzieren. Und dann könnten Sie mir da Auskunft geben.
Dann könnte ich Ihnen Auskunft darüber geben. Ich müsste das prüfen und müsste dann mir natürlich also da auch zeigen lassen, was Sie gemacht haben, wie Sie das gemacht haben. Und dann wird es allerdings schwer, wenn Sie mir die Frage stellen, ob da jetzt eine Rechtsverletzung dadurch begangen wurde oder nicht. Weil dann müsste ich auch schauen, welche Quellen habe ich zur Verfügung, um das dann eben ja, rückverfolgen zu können.
Ob es überhaupt schon eine gesetzliche Grundlage gibt, die ich da verletzen könnte.
Gesetzliche Grundlage und natürlich also auch, weil ich nicht weiß, aus welchen Quellen sich das Ganze letztlich dann selbst geschaffen haben, ja.
Also auch hier grundsätzlich für alle möglichen Bereiche, sowohl beratend an der Stelle in der Juristerei, ein sehr spannendes Thema auch in Zukunft, ein Thema, das sicherlich an Bedeutung gewinnen wird für uns in der freien Wirtschaft und auch hier zum Beispiel in Sachen Pressearbeit, auch hier Werbearbeit, auch hier wird es Einsatzgebiete geben, wo das zum Teil schon gut gebraucht wird, zum Teil aber auch noch vorsichtig behandelt wird. Es bleibt sehr spannend rund um das Thema KI und maschinelles Lernen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Hellmann, heute hier zu sein, mit mir im Studio und das Thema einmal so ein bisschen zu erörtern. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir beide das im Auge behalten und uns zu gegebener Zeit, wenn da irgendwann mal was Neues sein sollte, vielleicht nochmal treffen können. Das wäre doch super.
Sehr gerne, ja. Und vielen Dank für die Einladung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dann bedanke ich mich jetzt auch bei Ihnen fürs Anhören unserer allerersten Podcast-Folge heute mit dem spannenden Thema KI und kann an dieser Stelle nur empfehlen, besuchen Sie uns auf rz-forum.de/campus. Hier finden Sie von unseren Partnern, von Martini Mock-Vogt, auch einige weitere spannende Lernvideos, Online-Talks und auch weitere Podcast-Folgen nach dieser. Mit ganz verschiedenen spannenden Themen rund um die Juristerei und eben auch spannend für die praktische Anwendung im Arbeitsalltag. An dieser Stelle nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.